Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit der Frage Quo Vadis, Hollywood unter Trump. Wir sprechen über eine Netflix-Serie namens Zero Day, die die liberale Demokratie retten will, und über den neuen Film von Mel Gibson. Zunächst einmal ist es so, dass wir ja jetzt mit der zweiten Amtszeit von Donald Trump nicht eine Gleichschaltung der Medien erleben. Nach wie vor gibt es Pluralität, aber man kann durchaus davon ausgehen, dass sich die Filmstudios an den neuen Zeitgeist anpassen werden. Das ist in gewisser Weise schon daran zu beobachten, dass im September Disney einen Jahresbericht veröffentlicht hat, in dem plötzlich nicht mehr so viel von Diversity die Rede war. Auch das Programm Reimagine Tomorrow, mit dem man unterrepräsentierte Stimmen stärken wollte, ist eingestellt. Auch im Amazon-Jahresbericht hat man auf die Begrifflichkeiten Inklusion und Vielfalt lieber verzichtet. Man spricht jetzt vielfach von Talenten, bleibt aber etwas nebulös, wohl auch, um nicht ins Feuer zu geraten. Man ist ja schnell dabei, wenn man Elon Musk oder Donald Trump heißt, und man attackiert dann diese Konzerne, sie seien zu woke oder etwas in dieser Art. Wird das also jetzt bedeuten, dass Hollywood sich ganz dem Trump-Zeitgeist anpasst? Sicherlich nicht, zumal man ja auch bedenken muss, dass Hollywood für einen Weltmarkt produziert. Mit Filmen, die die weiße Vorherrschaft propagieren, kann man nun wirklich nicht global reüssieren. Aber was man vermutlich erleben wird, ist das Ende der deklamatorischen Traumfabrik. Denn tatsächlich war es so, dass in den letzten 10 Jahren sehr viele Filme erschienen sind, vor allem auch im Disney-Konzern, der die Diversität, die Diversity, die Inklusion und all das in den Vordergrund gestellt hat und oft mit erhobenem Zeigefinger für diese Werte eingetreten ist. Davon wird man jetzt sicherlich abrücken. Das bedeutet aber nicht, dass man damit gleichzeitig von der Vielfalt auch Abstand nimmt. In gewisser Weise bietet der Rechtsruck eine Chance insofern, als man jetzt wieder subversiver sein kann mit solchen Inhalten, und man kann diese progressiven Inhalte vielleicht jetzt eher unterjubeln, was die Filme durchaus interessanter machen kann, als sie es in den vergangenen Jahren waren. Und verlieren wir auch nicht aus dem Blickfeld, dass die überaus erfolgreiche Fast and Furious-Reihe ja äußerst divers aufgestellt ist, und trotzdem deckt sie sich mit sehr konservativen Werten wie Familie, Patriotismus, Heldenhaft und natürlich eine Glorifizierung der individuellen Freiheit. Bei den Marvel- und DC-Filmen wird man vielleicht auch keine große Veränderung erleben. Antizipierten diese doch schon recht früh die Strongman-Politik, die wir jetzt überall sehen können. Die Anpassungsfähigkeit von Hollywood sollten wir ohnehin nicht außer Acht lassen. Ricky Gervais hatte ja vor Jahren bei den Golden Globes gesagt: "You say you are woke, but the companies you work for, I mean, unbelievable. Apple, Amazon, Disney. If ISIS started a streaming service, you'd call your agent." Und das gilt im Prinzip noch immer. Die Kritik an Trump seitens der Stars hat ja auch nachgelassen. Man stellt sich auf eine neue Wirklichkeit ein und wird wahrscheinlich noch einige Verwunderung erleben, wenn plötzlich einst liberal-progressive Stars in ganz anderen Filmproduktionen mitwirken, die diesen Rechtskurs, den wir in den USA beobachten, dann eher unterstützen. Da bietet es sich an, doch gleich sich den neuen Film von Mel Gibson anzusehen. Schließlich ist Mel Gibson neben Sylvester Stallone und John Voight auserkoren worden von Donald Trump als Hollywood-Sonderbotschafter. Nun, was hat dieser Film namens Flight Risk uns zu erzählen? Sehen wir hier schon die Trump-Politik verwirklicht auf der Leinwand? Michelle Dockery spielt US Marshal Madeline Harris. Sie verhaftet in einer Waldhütte den von Topher Grace gespielten Informanten Winston, der mit einem Verbrecherclan interagierte. Mit einem kleinen, doch in die Jahre gekommenen Flugzeug soll der angeheuerte Pilot Daryl, gespielt von Mark Wahlberg, die beiden nach Anchorage fliegen. Hoch oben über den schneebedeckten Bergen Alaskas stellt sich jedoch heraus, dass der Pilot ein anderer ist. Er steckt mit den Verbrechern unter einer Decke. Das Kammerspiel im Flugzeug, in dem Fäuste fliegen, Messer gewetzt und Leuchtkugeln geschossen werden, nimmt seinen Lauf, während der Verhaftete sich als Hasenfuß erweist, zeigt Madeline all ihre Durchsetzungskraft. Dabei will es das Drehbuch, dass sie den sprücheklopfenden Piloten immer nur so weit außer Gefecht setzt, dass er etwa alle 20 Minuten zum nächsten Angriff übergehen kann, weil sonst aus Flight Risk ein Kurzfilm geworden wäre. Der Thriller ist in etwa so wie die aufgeklebte Halbglatze von Mark Wahlberg, die er im Film tragen muss. Bei näherem Hinsehen schlampig konstruiert und schlecht geklebt. Wer nun aber von Mel Gibson Macho-Kino erwartet, wird sich wundern. Nicht nur die beiden Männer an Bord, sondern auch Madelines Chef kommen sehr schlecht allesamt weg. Der per Funk zugeschaltete Pilot hingegen, der Madeline beim Steuern des Flugzeugs ein bisschen behilflich sein soll, ist die einzige positive Männerfigur im Film. Er trägt den arabischen Namen Hassan. Im Mittelpunkt dieses Films steht eine starke Frau, die es allen zeigt und die den übergriffigen Piloten immer wieder massiv in die Schranken weist. Ist das jetzt also doch progressives Kino? Nun, zunächst einmal müssen wir erkennen, dass eine Trump-Ära ja nicht gleich bedeutet, dass Hollywood jetzt umkrempelt sich so weit, dass wir plötzlich wieder in den 50er Jahren ankommen und irgendwelche Doris Day-Filme präsentiert bekommen mit glücklichen Hausfrauen, die froh sind, dass sie nicht hinaus müssen in die feindliche Welt. Denken wir auch daran, dass in der Ronald Reagan-Ära es ja sehr, sehr viele starke Frauen im Blockbuster-Kino gab. Sigourney Weaver, Brigitte Nielsen, Glenn Close. Es war keineswegs so, dass wir hier nur die Heimchen am Herd glorifiziert bekamen. Das Kino ist immer ambivalent, Hollywood sowieso. Und Hollywood ist ohnehin natürlich liberaler als der Zeitgeist an sich. Aber es gibt natürlich immer Tendenzen in der Politik, die Hollywood dankbar aufgreift. Und so muss man zwar feststellen, dass die Republikaner die Zeit nicht zurückdrehen können, aber sicherlich werden bestimmte Formen von Weiblichkeit in Zukunft seltener auf der Leinwand zu sehen sein. Eher wird gerade diese starke Frau in den Mittelpunkt gerückt, aber es werden nicht wahrscheinlich die progressiven Frauenfiguren in den Mittelpunkt gerückt, die auch wirklich noch eine politische Agenda haben. Denn Flight Risk ist natürlich ein genuin unpolitischer Film, der sich nicht einmischen will in irgendwelche gesellschaftlichen Konflikte. Ohnehin sollten wir erkennen, Rechte haben nicht unbedingt ein Problem mit starken Frauen, wenn diese für ein rechtes Projekt kämpfen, wie ja viele rechte Parteien in Europa zeigen. Und außerdem sich durchzusetzen, im Wettbewerb zu bestehen, keine Solidarität zu kennen, eher gegen eine Vergesellschaftung vorzugehen und individuelle Lösungen für sein Schicksal zu suchen, wenn dies Frauenfiguren auf der Leinwand tun, dann ist das den Rechten durchaus recht. Dann sind sie damit zufrieden. Wenn du abzustürzen drohst, lautet ja auch die Botschaft von Flight Risk, dann nimm gefälligst den Steuerknüppel selbst in die Hand. Während sich Flight Risk bewusst aus politischen Diskursen heraushält, stürzt sich die Netflix-Serie Zero Day mitten hinein. Regisseurin Leslie Linker-Glatter ist angetreten, um die liberale Demokratie zu retten. Sie hat dafür einen Besetzungscoup parat. Robert De Niro spielt erstmals die Hauptrolle in einer Serie. Er ist, wie wir alle wissen, erklärter Donald Trump-Hasser und nun bäumt sich De Niro noch einmal gemeinsam mit dieser Serie auf gegen Trump für die liberale Demokratie. Das Szenario ist wie folgt. De Niro spielt den ehemaligen Präsidenten, der eigentlich seine Memoiren schreiben will. Jedoch kommt es an einem Tag, am Zero Day, zu einem Hackerangriff. Es gibt einen kurzen landesweiten totalen Stromausfall. 3.400 Tote sind die Folge. Wer steckt dahinter? für einen Verschwörungstheoretiker mit Millionenpublikum, aber auch für viele Politiker und Journalisten ist klar, es waren die Russen. Daran zweifelt der ehemalige US-Präsident George Mullen, eben Robert De Niro. Er wird von seiner Nachfolgerin auserkoren, eine Kommission zu leiten, die verdeckt ermittelt und jederzeit Gesetze übertreten darf. Mullen bemüht sich aber immer, die Form zu wahren, zumindest anfangs. So lässt er Hausdurchsuchungsbefehle besorgen, obwohl eigentlich gar keine vonnöten sind. Aber dennoch will man sich eigentlich an die institutionellen Vorgaben halten, auch wenn diese außer Kraft gesetzt sind. Denn man hat ja den Ausnahmezustand ausgerufen und das geht über Tage, über Wochen so. Gezeigt wird hier ein Ex-Präsident, der durchaus noch die Institutionen wertschätzt. Noch, denn auch bald ist er zu sehr vielem bereit. Und das weiß man und man wählt ihn auch bewusst aus, weil die Bevölkerung ihm vertraut. Er kann viel mehr durchsetzen als die amtierende Präsidentin, die sowieso eine recht wackelige Position da im Weißen Haus hat. In gewisser Weise zeigt sich hier auch die liberal-demokratische Sehnsucht, die wir jetzt auch allenthalben hören in Bezug auf Europa oder auf Deutschland, nach einer starken Führerpersönlichkeit. Man sagt in der Regel nicht Führer aus guten Gründen. Deswegen nimmt man immer das Wort Führerpersönlichkeit. Dann klingt es immer nur halb so schlimm. Aber die Tochter von Mullen sagt, das ist vollkommen faschistisch, dass diese Kommission einberufen wird. Aber er weist sie darauf hin, es sei ja nur vorübergehend. Aber wir ahnen schon, dass hier etwas ins Rutschen kommt. Und das ist generell eine Unsicherheit, die wir ja in der Demokratie haben. Man kann sagen, die Unsicherheit ist der Demokratie immanent. Darauf weist der Politikwissenschaftler Philipp Mano in seinem sehr lesenswerten Buch Entdemokratisierung der Demokratie hin. Er schreibt: Demokratie als System organisierter Unsicherheit bringt es mit sich, dass wir uns nie völlig sicher sein können, ob wir noch in demokratischen oder nicht vielleicht doch schon in undemokratischen Verhältnissen leben. Die Unsicherheit der Gegenwart ist gerade die Folge des Umstands, dass sich die Demokratie immer erst in der Zukunft beweist und sich daher immer erst im Rückblick bewiesen haben wird. Sie basiert ganz wesentlich auf dem Loser's Consent. Akzeptiert der unterlegene Amtsinhaber seine Niederlage oder akzeptiert er sie möglicherweise nicht? Bezogen auf den Film kann man sagen, ist es wirklich nur vorübergehend, um den Fall zu klären, oder wird man diesen Ausnahmezustand auf ewig verlängern? Mano sagt noch, die ehrliche Antwort auf diese zentrale Frage der Demokratie lautet regelmäßig, das weiß ich nicht. So stellt sich also die Frage, wie geht es weiter? Die Miniserie beantwortet sie dann auch tatsächlich zum Schluss. Es geht also hier nicht darum, die Zuschauer endlos bei der Stange zu halten. Und wir sehen ja gerade auch, dass es wieder den Verdacht gibt, dass das möglicherweise tatsächlich zwar die letzte Amtszeit von Donald Trump ist, dass sie aber wesentlich länger gehen wird, als das eigentlich vorgesehen ist. Oder wird überhaupt nochmal eine so freie Wahl möglich sein, wie es bei der letzten Wahl der Fall gewesen ist. Man weiß es nicht. Bezogen auf die Serie ist bald klar, dass der Feind tatsächlich nicht von außen kommt, sondern er kommt aus dem Innern. Wie wir ja auch gesehen haben, war der Feind der Demokratie in den USA im Innern anzusiedeln, nämlich die Leute, die das Kapitol gestürmt haben, waren Amerikaner, die nun von Donald Trump begnadigt wurden, womit er genau diesen Staatsstreich, diesen Versuch legitimiert. Wie weit aber geht dann die liberale Demokratie, um die liberale Demokratie zu retten? Denn natürlich kann sehr schnell auf beiden Seiten so etwas wie ein Machtwahn entstehen. Die einen haben den Wahn, dass die Demokratie gar nicht eine richtige Demokratie ist, sondern die liberalen Eliten alles in der Hand haben. Und die liberalen Eliten fürchten sich so sehr vor den Populisten, dem Mob oder wie immer man sie bezeichnet, dass sie bereit sind, liberale Werte über Bord zu werfen. Das tut dann Präsident George Mullen in der dritten Folge. Er erpresst einen Verdächtigen, der verhaftet wurde. Er droht ihm, wenn er nicht aussagt, den Freund abzuschieben, dem Vater das Geld zu entziehen, damit dieser nicht mehr zur Dialyse kann. Und er deutet an, dass man auch bereit wäre, den 7-jährigen Sohn zu verschleppen. Die Serie weist durchaus auf das Problem hin einer solchen Vorgehensweise, aber in gewisser Weise wird dies auch immer wieder legitimiert, denn es gibt ja tatsächlich einen Notstand, eine große Gefahr, es drohen neue Totalausfälle des Stroms, neue terroristische Attacken, also darf man nicht wirklich so weit gehen und zumindest das eine oder andere androhen. Was wir hier beobachten können und was die Serie bei aller Schlichtheit ihrer Konstruktion doch sehr gut zutage fördert, ist das, was Philipp Mano Hypernervosität nennt. Er schreibt: Lange vor der Erfindung des Kriminalromans und der wissenschaftlichen Entdeckung der Paranoia inauguriert die Demokratie mit der Unsicherheit den Verdacht. Die Verschwörung, das Konspirative sind für sie konstitutiv. Aggressivität gegen die Feinde im Innern als denjenigen, denen man unterstellt, die demokratische Ordnung unterminieren zu wollen, ist ein wiederkehrender demokratischer Impuls. Phlegma scheint daher auch nun gerade nicht der problematischste Charakterzug der Demokratie zu sein, eher sein Gegenteil, Hypernervosität. Neu ist vermutlich nur, dass die Regeln und Institutionen der Demokratie, die lange Zeit der Einhegung dieses potenziell endemischen Verdachts dienten, weniger und weniger gut zu funktionieren scheinen. Denn zum einen sind die Angriffe dadurch, dass es keine Gatekeeper-Systeme mehr gibt wie vor 20, 30 Jahren, durch eben die Demokratisierung der Medien, sind diese Angriffe sehr viel vehementer geworden. Zugleich erleben wir aber auch bei den Liberalen, dass sie immer stärker dazu bereit sind, genau diese liberale Ordnung aufzuheben, zumindest zeitweise und über gesetzliche Grenzen hinauszugehen, um diese liberale Ordnung oder vielleicht auch um die liberale Herrschaft weiter abzusichern. Dieses Dilemma sehen wir hier in der Serie und die Serie kann und will sich dazu gar nicht klar positionieren. Sie zeigt es und am Ende wird natürlich das Ganze als eine Rettung der liberalen Demokratie verkauft, aber immer wieder sehen wir auch, wie weit eben die Unterminierung des liberaldemokratischen Gedankens schon gediehen ist, wenn selbst der Ex-Präsident zu solchen Schritten übergeht. Abgesichert werden soll die liberale Demokratie, auch wenn das bedeutet, dass man mit illiberalen und undemokratischen Mitteln kämpft. Wir hören auch, dass es ein Geheimprogramm gab, an dem Mullen beteiligt war. Es ging um die Herstellung von neurologischen Waffen. Der Verstoß gegen die Genfer Konvention und weitere internationale Ordnung hat man billigend in Kauf genommen. Das war alles Teil der liberal-demokratischen Herrschaft. Problematisch ist nun lediglich, dass diese Waffen auch gegen die eigenen Leute eingesetzt werden können. Dass man später dann in der Serie auch noch bereit ist, einen Verdächtigen zu foltern, und die Beweislage ist äußerst dürftig, zeigt noch einmal hier, wie die Serie anknüpft, eigentlich an die Obama-Ära. Denn während der Obama-Ära, und schon begonnen hat es mit George Bush, sahen wir Filme und Serien wie Zero Dark Thirty, die gezeigt haben, dass man durchaus, wenn man sich als liberal versteht, etwas tun kann, was eigentlich ganz furchtbar ist, was aber nicht so furchtbar ist, wenn man es selbst tut, als wenn es die anderen tun würden, die erklärten Feinde sind. Wir sehen also hier nochmal eine gewisse Kontinuität der liberalen Doppelmoral, die hier uns ja vorgeführt wird. Man kann sich nicht so sicher sein. In gewisser Weise wird dadurch, dass Mullen der charismatische, gute Führer ist, doch das alles wieder eingehegt und runtergedampft auf ein normales Level, wo man doch eigentlich sich damit zufrieden geben sollte, dass es nun einmal so ist, dass der Staat hin und wieder einmal über Grenzen hinausgehen muss. In gewisser Weise wird hier eine Staatstreue eingefordert, die wirklich kurios ist, denn eigentlich müsste man sagen, dies ist ein völlig illiberales Vorgehen, das mit nichts zu begründen ist und deshalb auch nicht zu akzeptieren ist. In der vierten Folge wird vor allem der Kontrast aufgemacht, dass es die Tech-Plattformen sind, die eine neue Gegenmacht aufbauen können zu Washington. Wir erleben dort eine Tech-Milliardärin, die viele Apps entwickelt hat, die sozusagen die Social-Media-Queen ist, eine Mischung aus Zuckerberg und Musk. Und sie beruft sich auf Franklin und sagt, dass man die Freiheit nicht für die Sicherheit opfern dürfe. Hier aber korrigiert Präsident Mullen sie und sagt, nein, nein, so habe das Franklin nicht formuliert. Es ging darum, die Liberalität darf man nicht opfern für die Sicherheit. Es geht nicht um die Freiheit. Sie fragt sich, wo ist der Unterschied? Und Mullen erklärt es ihr. Freiheit erlaubt Leuten wie Ihnen zu tun, was sie wollen. Liberalität schützt Leute wie uns vor Leuten wie Ihnen. Also hier spricht einer im Namen der liberalen Demokratie. Was aber bedeutet, hin und wieder muss also die Freiheit doch geopfert werden, oder man könnte auch sagen, muss die liberale Demokratie vor den Wählern geschützt werden, die sich zum Beispiel über die sozialen Medien radikalisieren. Interessanterweise sehen wir hier an diesem Punkt genau die Debatte, die wir derzeit verfolgen können, in der es zwei Positionen gibt. Die einen sagen, Demokratie ist, wenn gewählt wird, Punkt aus, Minimaldefinition und die reicht. Und die andere Position sagt, nein, die liberale Demokratie, die ist schon gebunden an Verfassungsgerichte, an Institutionen. Und wenn diese unterminiert werden könnten von möglichen Parteien, die gewählt werden, ist das eine große Gefahr. Deswegen muss man sehen, dass man diese Institutionen absichert und sie in gewisser Weise dann auch vor dem Wählerwillen schützt. Das ist natürlich ein Dilemma und führt dann auch oft dazu, dass gesagt wird, nun, man muss die Bevölkerung in gewisser Weise schützen vor sich selbst. Ja, man muss bereit sein, in gewisser Weise ihr etwas zuzumuten. Manu schreibt dazu, die dabei bemühten Formeln, etwa Mut zur politischen Gestaltung, sind Code für die Aufforderung, sich über Mehrheiten hinwegzusetzen und damit Ausweis einer bestenfalls halben Haltung zur Demokratie. Sie erscheint so lange legitim, wie sie als Wunscherfüllungsmaschine einer liberalen Mitte funktioniert, der es aber auch nicht weiter schwerfällt, sich mit einer anderen Herrschaftsform anzufreunden, solange die ihr ungefähr dasselbe zu liefern verspricht. In gewisser Weise erleben wir ein solches Dilemma derzeit überall und die Serie zeigt es uns noch einmal ganz deutlich. In der letzten Folge stellt sich tatsächlich heraus, dass es ein Teil der liberalen Elite war, die diese Verschwörung in Gang gesetzt hat. Man wollte eine Abkürzung nehmen. Man wollte nicht die Institutionen, weiter auf die Institutionen, die Verfahren hoffen, um die liberale Demokratie zu retten. Man wollte vielmehr einen Schockzustand herstellen, dass die Leute sich wieder sammeln und sich wieder vereinen unter einem nationalen Wir oder was auch immer. In gewisser Weise ist die Serie hier sehr mutig. Sie zeigt, wie radikal undemokratisch auch eine liberale Demokratie werden kann. Mullen aber, der sich ganz der Wahrheit verpflichtet, dann am Ende doch, der sich plötzlich wieder ganz zur Institution bekennt, will, dass die Wahrheit voll und ganz ans Licht kommt. Es ist eben nicht der Vertreter eines Liberalismus, wie wir es aus dem Mann der Liberty Valens erschossen kennen, wo man sagt, man muss den Leuten manchmal die Lüge verkaufen. Es ist besser, als wenn man ihnen die Wahrheit sagt. Mullen ist quasi ein Idealist, aber das hat selbstredend mit der Realität wenig zu tun. Selbst die eigene Tochter ist Mullen bereit, nicht mehr länger zu beschützen. Ganz anders als Joe Biden, der ja seinen Sohn begnadigt hat und prophylaktisch auch noch weitere andere Personen begnadigt hat, damit sie nicht zum Opfer von Donald Trump werden können. Hier wird sie noch einmal eingefordert, am Ende der Serie eine Politik der Wahrheit, aber dieser Idealismus ist natürlich unrealistisch. Er ist wahrhaftig eine Fiktion, in gewisser Weise auch nicht ganz schlüssig, da dieser Mullen ja bereit war für Grenzübertritte wie sogar Folter. Wir sehen also hier an dieser Serie, dass im liberalen Hollywood eine große Orientierungslosigkeit vorherrscht und wir wissen noch nicht, wie die nächste nächste Serie, der nächste Film mit einem Präsidenten im Mittelpunkt aussehen wird. Es ist sehr fraglich, dass man diese liberaldemokratische Erzählung weiter fortsetzen kann. Wir sehen aber hier in dieser Serie auch, sie bietet ein so großes Dilemma, dass wir am Ende recht ratlos nach diesen 6 Folgen dastehen. Man könnte auch sagen, wir schauen nur, aber sehen nicht. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.